Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Heute sitzt André bei mir.
Moin.
Wir sitzen wieder im kleinen Podcast-Studio und beraten heute ein Thema, Symptome, ab wann handelt man. Mhm. Aber bevor wir das angehen, werden wir mal eben kurz das Aktuelle abarbeiten. Ne?
Ja, liegt ja einiges an. Ne?
Was macht dein Umzug?
Oh, wir sind umgezogen. An sich hat alles gut geklappt, würde ich sagen. Also von A nach B bringen. Wir hatten ja glücklicherweise ein Umzugsunternehmen, das erste Mal, mit dem wir das da irgendwie gemacht haben.
War es gut? Also kannst du das empfehlen?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Also mittlerweile selber kann man ja nicht mehr.
Ja.
Die Leute, die sonst immer geholfen haben, die Freunde, das war gut für die Wohnung damals, aber mittlerweile kann man das irgendwie mit so einem Hausstand von A nach B ziehen. Das kann man niemandem mehr zumuten.
Okay.
Ja. Und seitdem wir die Kleine haben, habe ich das Gefühl, hat sich unser Hausstand nochmal um das Doppelte vergrößert.
Ja.
Also kurzum, alles hat gut geklappt. Wir haben uns auch richtig gut eingewöhnt. Also die kurzen Wege der Stadt sind ein Traum. Also jeden Tag sind wir jetzt gerade noch unterwegs und merken wieder, wie es ist, Leute zu treffen auf alltäglichen Wegen, aber auch wie kurz die Wege sind, um sich irgendwo zu treffen. Und ja, das ist das, was wir uns versprochen haben. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich schön, muss man sagen.
Ja, das freut mich. Also sehr gut.
Genau. Bei dir, du hattest ja gestern schon ein kleines Update gegeben. Kannst du überhaupt was zum Gericht, zum Gerichtsurteil, gibt es überhaupt schon ein Urteil oder zum Prozess sagen?
Ja, rechtskräftig nicht.
Mhm.
Aber die Kammer, so heißt das ja, da hat ein Richter mit zwei Beisitzerinnen, wie das dann sich schimpft, weiß ich nicht genau, aber der hat auf jeden Fall mir Recht gegeben.
Mhm.
Also die haben dann gesagt, ja. Das ist praktisch ohne Einverständnis passiert.
Ja.
Und nur.
Also, du klingst nicht so glücklich.
Nee, bin ich auch überhaupt nicht. Also die Ärzte und auch der Gutachter, die, haben so ihre Fehler oder ihr rückschrittiges Denken nicht so eingeräumt oder überhaupt nicht. Also das, was ich eigentlich wollte.
Mhm.
Ich habe es ja schon geahnt, weil eigentlich bist du deswegen ja auch zu mir zum Podcast gekommen oder auf mich gestoßen irgendwie, wo du dann nach Oldenburg gewechselt bist. Also ich versuche, meine Anwältin noch dann zu einer Podcast-Folge zu überreden. Also sie hat wohl Lust, aber wir müssen erst das Urteil abwarten, was jetzt passiert. Es sind viele Dinge, die ich nicht wusste. Ne? Also beim Vergleich, wenn du dich da einigen musst, dann geht das erst bei 20% los oder so. Also wirklich verrückt. Und es war ja gar nicht, ging ja gar nicht ums Geld bei mir, sondern die Motivation war, ich möchte nicht, dass das nochmal passiert. Ich möchte, dass die aufwachen.
Ja.
Ja.
Und diese Art von Gerechtigkeit hast du jetzt.
Die Gerechtigkeit habe ich nicht gekriegt.
Nee, okay.
Das muss ich tatsächlich weiter über den Podcast machen.
Ja.
Also ich muss weiter die
Aufklärung.
Die Patienten aufklären,
dass
die Patienten das Zentrum auswählen und besser auswählen oder besser auswählen können, imstande sind. Und muss dann einfach, also den Gutachter, wo der herkam, das will ich auch noch sagen, wenn ich das darf. Weil der hatte komische Ansichten.
Mhm.
Natürlich versuche ich auch das Klinikum zu nennen, wo ich war. Aber das ist jetzt alles erst in Erklärung, wie wenn das Urteil dann rechtskräftig ist und ich das dann mit der Anwältin besprechen kann. Ne?
Ja.
Was darf ich sagen, was nicht. Und dann werde ich es auch raushauen. Vielleicht auch mit ihr zusammen, dass wir eine Folge machen.
Ja, das wäre super.
Ja, genau. Ja. Dann weiß ich nämlich ganz genau, was ich sagen darf
und was nicht. 3 Jahre sind es ja jetzt. Und
3 Jahre, dreimal abgesagt. Ne?
Genau. Viele, viele Sachen, die sich verschoben haben, neue Gutachten. Und ja, wie ich dich jetzt hier so sitzen sehe, glücklich siehst du nicht aus. Also
du hast mich auch gestern Abend erlebt.
Ja, du fühlst dich nicht, du fühlst dich so, als wenn dir nicht die Gerechtigkeit widerfahren ist, die dir zusteht.
Ja.
So, ne? Das ist... doofes Gefühl, das kann ich nachvollziehen.
Ja, nicht, Also ja, wirklich nicht schön.
Ja, aber können wir ja dann nochmal neu aufrollen, wenn das tatsächlich dann rechtskräftig ist und dann schauen, was du dann darüber berichten kannst. Ja, was gibt's sonst Neues? Weiß ich gar nicht. Wir gehen gleich noch was essen nach dem,
ja,
nach
genau, dem Podcast. Wir gehen gleich schön essen. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Du hast eine Selbsthilfegruppe gegründet.
Ja, genau. Ja, in den Startlöchern stehen wir jetzt. Ne? Also ja, so diese grundsätzliche Struktur, die man braucht. Also erstmal eine Kontaktadresse, vielleicht ein Logo, ein kleines Farbschema dahinter und ich sag mal, das erste Mal an die Öffentlichkeit gehen. Das ist jetzt passiert. Der Bremer Lungenkrebskreis ist gegründet. Ja, und im März wollen wir uns das erste Mal treffen. Voraussichtlich der 2.3. wird es dann sein. Ja. Die genauen Informationen folgen dann nochmal auf Instagram. Und ja, letztendlich, du weißt es ja genau, warum ich es dann mache. Ne? Also wir als Patienten mit einer Treibermutation sehen uns nicht in den klassischen Lungenkrebs.
Stuhlkreisen.
Stuhlkreisen, genau. Da sind ich will da auch nichts schlecht reden oder
sind,
so, sondern
sind wichtig, ja.
Es ist ein anderer Adressatenkreis, würde ich mal sagen. Und da gibt es definitiv eine Lücke, ne? Weil ich sehe ja, dass ich mich selber nicht irgendwo wiederfinde. Ja. Und du siehst das genauso. Und ja, damit sind wir schon zwei. Wir haben die kleinste Selbsthilfegruppe sowieso schon.
Sowieso.
Und warum nicht irgendwo nutzen, dass wir die Möglichkeit haben, gerade in unserer, ja, ich sag mal, Therapiephase, wo man noch gesund ist, vielleicht Ideen hat, Erfahrungen schon sammeln konnte, da was zu gründen, wo andere Leute sich halt auch wiederfinden. Und ich hoffe, also Bremen, ich meine, es ist, glaube ich, 11. größte Stadt Deutschlands. Rein statistisch werden hier ein paar Leute mit Treibermutationen rumlaufen. Jetzt gilt es einfach nur, die Leute an den Tisch zu bekommen. Das wird ein lockerer Austausch, genau, irgendwie vielleicht ein Frühstück sein und ganz ungezwungen irgendwo in einem Café, mitten im Leben, nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen, und genau so soll es aufgebaut sein und genau.
Ja, man braucht auch nur zwei Mann zum Unterschreiben, deswegen können wir das leisten. Du hattest ja extra Julias Folge bei uns im Podcast.
Genau.
Also, gehört, ne?
Das sind sogar noch, eigentlich kann sich jede Person alleine auch hinstellen und eine Selbsthilfegruppe gründen. So. Aber wenn man so ein bisschen Struktur noch mit aufbauen will, auch Förderungen mit beantragen will,
genau.
da bin ich jetzt wahrscheinlich zu spät dran. Wir haben ja auch, man muss erstmal eine gewisse Zeit das am Laufen haben. Mhm. Also vieles läuft da jetzt in Eigenfinanzierung und Vorschuss, sage ich mal. So viel ist das ja auch nicht, ne? Aber ich habe einfach den Wunsch, da jetzt was an den Start zu bringen.
Ist doch schön.
Und will da jetzt nicht auf irgendwas warten. Und ja, genau. Im März geht's los und von daher freue ich mich.
Ich bin dabei.
Genau, du bist dabei. Ich weiß, dass auch vielleicht schon ein, zwei andere dabei sind.
Ja.
Also wenn ihr aus Bremen, der Umgebung oder irgendwo aus dem Norden kommt und der Weg euch nach Bremen nicht so weit ist, dann folgt einmal dem Bremer Lungenkrebskreis auf Instagram und dann werdet ihr da die Information bekommen, wann wir uns treffen, und dann sehen wir uns beim leckeren Cappuccino.
Dann fangen wir mal mit der eigentlichen Folge, oder?
Ja, würde ich sagen.
Sehr gut. Also, heute geht es um eine Frage, die uns beide immer sehr beschäftigt, André.
Ja.
Und zwar Symptome, ab wann handeln? Also wir beide, du hast eben schon gesagt, die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt. Wir unterhalten uns viel darüber.
Ja.
Über unsere Symptome, über unsere Schmerzen.
Und seit jeher. Ne?
Seit Anfang an.
Ja.
Ja, seit Anfang an. Und wir haben beide Staging gehabt im Dezember. Beide stabil.
Mhm. Weitestgehend.
Weitestgehend,
würde ich sagen.
Genau. Vieles ist immer erklärbar. Also da ist ja auch ein, wenn du so einen Radiologiebericht liest, da gibt es bei Radiologen nicht einen, meist nicht einen dazwischen, sondern die entscheiden sich schon immer, da ist was oder ist nichts.
Genau.
Ne? Natürlich umschreiben die das immer, akzentuiert oder so. Es gibt verschiedene radiologische Begriffe.
Aber manchmal muss es eingeordnet werden, aber letztendlich ist es dann erklärbar und wir wissen dann, reden wir über einen klaren Progress oder ist der Stempel stabil
und
drauf?
Wo ist es? Ne?
Genau.
Also wenn zum Beispiel bei einem Gehirn-MRT sagt, alles sieht gut aus, keine Verdickung oder nichts Auffälliges, dann ist man einfach glücklich.
Genau.
Ja, da gibt es keinen drumherum zu reden. Ja, was macht man aber nun, wenn der Körper sich trotzdem meldet? Ne? Also diese Achtsamkeit, die haben wir alle.
Mhm.
Aber wann schlägt man Alarm, ne? Also zwischen abwarten und dann auch wirklich das abzuklären.
Mhm.
Dafür soll jetzt diese Podcast-Folge so ein bisschen sein, dass wir den Zuhörern draußen Gefühl geben,
mhm,
ab wann sage ich Bescheid, ne? Ab
wie wir das handhaben.
Wie wir das handhaben. Genau, das ist keine, wir sind natürlich keine Ärzte.
Ja.
Aber wir sind jetzt schon 3 Jahre und 2 Jahre dabei.
Genau.
Also wir haben schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen als palliative Patienten. Und da sprechen wir drüber heute ein bisschen aus unserer Dauer-Selbstbeobachtung.
Ja.
Wie sich das anfühlt, wann wir was entscheiden, wann wir reagieren. Und wir sortieren das mal ehrlich ein.
Mhm.
Dann lass uns mal anfangen vielleicht mit unseren Symptomen, ne?
Ja, ja. Butter bei die Fische.
Ja, ne? Genau, Butter bei die Fische. Also bei mir ist es ja auch immer die Pleurodese, die was macht, ne? Also natürlich vor Gericht gestern auch haben die das so abgetan, als wäre das mal irgendwie ja so nebenbei, jo, da verkleben wir öfter. Aber was das für den Patienten bedeutet, ne?
Mhm.
Es ist nun 3 Jahre her und trotzdem leuchtet die immer noch wie so ein Christbaum unterm PET-CT. Ne?
Mhm.
Also das ist immer noch mit Schmerzen, Eingeschränktheit, eingeschlafen, Arm, rechte Seite.
Mal mehr, mal weniger oder ist das so ein konstanter Schmerz?
Nee, das ist mal mehr, mal weniger. Ich denke, das kommt natürlich auch irgendwie vom Wetter, was ich was ab. Das zieht hoch im Nacken und dann wird es ja für uns so ein bisschen... Ja, ich sag mal kritisch. Bei mir sind es oft diese Cluster-Kopfschmerzen oder Spannungskopfschmerzen, wo man denkt, oh, jetzt habe ich Gehirnmetastasen, 50% aller Lungenkrebsis bekommen die. Und da bin ich immer dabei.
Mhm.
Dann, Wirbelsäule, immer wieder.
Oh ja, das kenne ich.
Ne? Das ist also... Ja, natürlich sagen die auch auf der anderen Seite, Junge, du hast 13 Kilo Muskelmasse verloren.
Mhm.
Ne? Jetzt müssen das andere Gelenke und was ich was auffangen und Knochen. Und man weiß natürlich auch nicht, was die Nebenwirkungen vom TKI noch sind. Ne? Also das, ich nehme ja Medikamente. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt da gar nichts nehme.
Mhm.
Ja, das sind so meine. Und was ist bei dir los?
Oh, ja, mein CK-Wert ist ja so der Klassiker,
ja.
Ne? Also zuletzt auch wieder auf atemberaubende 1000 geschossen und ja, also das führt mit sich, dass ich halt immer Muskelbeschwerden habe, also viel früher Muskelkrämpfe bekomme und generell Beschwerden muskulärer Art habe. Jetzt ist natürlich der Umzug gerade gelaufen, da kommen wir dann schon zu so einer Problematik. Ich trage natürlich keine Schränke durch die Gegend,
nee,
aber wenn dann natürlich irgendwie mal was im Weg steht oder so, dann trage ich das schon mal irgendwie von A nach B. Und wenn ich dann irgendwie Beschwerden habe, dann kann ich mir die erklären, aber trotzdem ist da dann immer diese kleine Stimme, die sagt, ist das jetzt der Umzug, ist das der kleine Wäschekorb von A nach B zu tragen gewesen oder entwickelt sich da gerade was? Also der CK-Wert, das ist das, was mich seit Anfang an begleitet. Das ist natürlich auch eine Nebenwirkung meines TKIs, aber es kann natürlich auch darauf hindeuten, dass da entweder was mit der Verträglichkeit, irgendwas vom Medikament nicht mehr stimmt, dass mein Körper plötzlich anfängt, das irgendwie abzublocken. Kann auch einfach nur mal wieder eine Welle sein, wo viele verschiedene Faktoren zusammenspielen, unter anderem dann vielleicht vermehrte körperliche Aktivität.
Ja, das also bei meinem CK, also ich hatte auch mal 1200, ganz klar, sportliche Betätigung, also ich weiß schon, wenn ich dann morgens da um 8 Uhr zum Blut abnehmen gehe, 2-3 Tage vorher nichts, auch nicht schwimmen oder weiß ich was. Ne? Also da scheint irgendwas an den Muskeln irgendwie zu reißen oder keine Ahnung was da, warum das so ist.
Genau.
Das kann ich nicht einordnen, aber ich habe schon damit gelernt, umzugehen, will ich saubere Werte haben.
Ja.
Ja, da muss man sich dann halt zusammenreißen und da wird nichts großartig unternommen, weil man will ja diese Blutwerte dann auch wirklich sauber haben.
Ne? Genau. Und das ist tatsächlich was mich die ganze Zeit begleitet. Also dieser CK-Wert, den ich mir immer erklären kann, wenn er mal hoch und runter geht. Aber wenn du dann halt nicht diesen Zusammenhang hast, also wenn du weißt, die letzten Tage war jetzt nicht so viel mit Bewegen und trotzdem hast du da irgendwie muskuläre Beschwerden, die vorher nicht da waren, dann macht man sich schon die Gedanken. Also das ist so dieser eine Klassiker bei mir. jetzt habe ich ja seit dem letzten Staging deshalb nur weitestgehend stabil, habe ich einen zusätzlichen Pleuraerguss, der das erste Mal beschrieben wurde, zwar klein, aber der hat sich so in meinem Kopf verankert quasi, dass wenn ich jetzt irgendwie auf der rechten Seite liege, weil rechts ist er dann verortet, so unter dem Lungenflügel, ja, wenn ich mich irgendwo hinlege, dann spüre ich da Druck auf der rechten Seite. Das kann natürlich psychosomatisch sein, weil ich jetzt weiß, wo etwas verortet ist, aber es ist da so und ich spüre es, ja. Mhm. Und auch da wieder die Frage, wann lege ich denn dann los? So, ne? Und da wollen wir uns hier annähern. Und bei mir ist jetzt noch eine Sondergeschichte jetzt vor Weihnachten passiert. Du weißt ja, ich war nach 10 Jahren jetzt mit meiner Auffrischungsimpfung für
das Malheur,
Tetanus dran und bin dann auch in meine Hausarztpraxis gegangen. Das war 2 Tage vor Weihnachten und dann durfte ich da irgendwie was ausfüllen. Also alles super geklappt. Ich wurde direkt drangenommen, weil natürlich Krankheitssaison hoch.
Ja.
Ich direkt weitergeleitet.
Nicht mit den anderen zusammen. Ne?
Genau. Ich hatte auch meine Tochter dabei, weil keine Kita mehr da war. Also vielleicht hat das auch irgendwie dazu geführt, dass es organisatorisch gut organisiert war.
Mhm.
Ich durfte direkt weiter in den Raum, durfte dann irgendwas zur Tetanus-Impfung unterschreiben. Dann war es soweit, Arm nackig gemacht und habe dann die Spritze bekommen von der Arzthelferin. Habe meinen Impfausweis hingegeben, durfte dann noch kurz warten, bis der Impfausweis fertig gewesen wäre.
Ja.
Stattdessen hat mich aber die Ärztin, das war eine Vertretung dann von meinem Arzt, reingerufen und dachte ich noch so, was will die denn?
Ja.
Ich habe meine Tochter dabei, gib mir den Impfausweis, Weihnachten steht vor der Tür und ich will jetzt los. Ja, kurzum, sie hat mir direkt gesagt, sie hat sich erstmal entschuldigt, dass ich das Falsche geimpft bekommen habe. Und dachte ich, ach so, doch keine Vierfachimpfung, also ohne Polio. Sagt sie, nee, sie haben Masern-Mumps-Röteln-Impfung bekommen. Das ist ein, ich habe dann direkt gefragt, das ist aber so ein Lebendimpfstoff oder nicht. Und ich war eh so ein ganz bisschen angeschlagen mit so einem Schnupfen, wie das dann halt zu der Jahreszeit ist. Und ja, Fehlimpfung. So, ne? Lebendimpfstoff. So, ich war völlig perplex.
Ja, ich kann mich noch dran erinnern.
Ich habe sogar am nächsten Tag, also ich will das Gespräch gar nicht weiterführen, wie es dann halt da gelaufen ist. Sie hat sich entschuldigt, sie konnte natürlich aber auch.
Jetzt war es drin.
Genau, sie konnte es nicht mehr aus meinem Körper entfernen.
Ja.
Und von daher mussten wir jetzt abwarten, was ist. Mein Kopf hat verrückt gespielt, weil ich jetzt keine direkte Auswirkung von dem Impfstoff zwar auf mein TKI befürchtet habe, aber wie oft haben wir ja schon so diese Wirkungsketten gesehen, dass irgendwie aus einem leichten Infekt irgendwo was Dolleres geworden ist, dann irgendeine Lungenentzündung oder eine Grippe und dann eine Lungenentzündung und dann sieht das Staging beim nächsten Mal plötzlich nicht mehr so gut aus. Und das ist meine Sorge gewesen, dass vielleicht so dieser eine kleine Dominostein ungewollt gerade umgekippt wurde und da jetzt was in Bewegung gerät, was wir nicht mehr aufhalten können. Und ich habe am nächsten Tag tatsächlich so eine Aura gehabt. So beschreibt meine Frau das manchmal, wenn die alle paar Jahre mal irgendwie so einen Migräneanfall hat. Also, dass das Sichtfeld eingeschränkt wird, dass man so Sterne sieht.
Ja.
Und das war bei mir dann am nächsten Tag.
Durch die Panik praktisch oder durch die
Ich gehe davon aus. Also es kann natürlich auch tatsächlich irgendwie physisch sich irgendwie entwickelt haben, aber ich glaube eher, dass es psychisch irgendwie kam.
Ja,
ja, genau. Genau, also das war ganz schlimm. Die Ärztin hat dann auch nochmal angerufen am nächsten Tag und hat sich nochmal erkundigt. Aber ja, letztendlich, das ganze Weihnachtsfest war zwar grundsätzlich schön, aber immer mit diesem Hintergedanken, dass du in dich hineingehorcht hast, mehr
Platz,
als sonst. Und ja, das ist quasi jetzt seit den letzten, oder in den letzten Wochen nochmal insbesondere passiert bei mir. Will ich gar nicht drüber reden, dass das natürlich gar nicht geht.
Nee.
So, ne? Darf nicht passieren. Natürlich überall, wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Aber das zu akzeptieren bei einem palliativen Krebspatienten, denkt man, das gibt's doch gar nicht.
Ja.
Und solche Gedanken hatte ich dann auch gerade die ganze Zeit dann. das ist so insbesondere für mich in der letzten Zeit der Auslöser gewesen, um mehr in mich hineinzuhorchen. Mhm. Und deshalb haben wir auch ganz viel geschrieben, muss ich jetzt mein Staging schon mal vorziehen. Jeder Huster, der danach kam, ja, wurde noch mehr auf die Goldwaage gelegt. Und
nochmal Sono vielleicht für den Pleuraerguss, ne?
Genau, also richtig. Und man musste sich so einen Plan für sich selber entwickeln, um sich selber wieder so ein bisschen runterzubekommen. Ja. Bei der Psychoonkologin, insbesondere für diesen Fall mit der Fehlimpfung, das hat mir so ein bisschen geholfen. Aber ja, letztendlich war das schon eine heftige Sache.
Das ist für es, den Kopf. Aber dieses permanente Hineinhorchen, wie du es ja nanntest, das bleibt ja. Oder das haben wir ja mit den Krebs praktisch übernommen.
Ja, genau.
Also es ist ja so, dass das hat in der letzten Folge Dirk auch ganz gut beschrieben, wo es um die Angehörigen geht, die keinen Krebs haben und morgens aufstehen mit Rückenschmerzen und mit Nacken, die sagen dann, oh, ich habe mich verlegen. Mhm. Ja, so, die gehen da ganz sachlich ran. Wenn ich morgens aufwache und wache ich ja meistens mit Schmerzen, ne? Dann wahrscheinlich der Pleurodes oder ne? Und ich denke sofort, oh nein, ist jetzt aus der Pleurodese Metastasen in der Wirbelsäule oder sind es im Kopf Metastasen, wenn ich dann Kopfschmerzen habe durch den Nacken, ne? Dann ich da irgendwie. Also es gibt kein normales Verlegen mehr. Nee. Das habe ich seitdem nicht mehr so genannt.
Nein.
Also ich habe nicht mehr gesagt, ich habe mich verlegen, sondern es ist immer sofort, fuck, jetzt ist es Krebs.
Und ich setze das immer so in den Vergleich auch vor Krebs, nach Krebs. Vorher konnten wir das natürlich dann auch irgendwie ad acta legen, rational erklären. Aber seitdem man diesen Schock der Erstdiagnose mitbekommen hat, verkraften musste, wenn man ihn überhaupt verkraftet hat, seitdem kann man nicht mehr irgendwie wegschauen. So, also, dass man sagt, ich horch da nicht hin. So, aber dann vielleicht gelingt das einmal bei einer kleinen Beschwerde, aber wenn sich dann mehrere Sachen häufen und dann kommt vielleicht irgendwie was Psychologisches noch dazu, dann braucht man wirklich einen klaren Plan für sich selber, wann man loslegt. Oder einen Sparringspartner, irgendwie was.
Ja.
Ne? Also man muss sich was suchen, um nicht in so eine Spirale zu bekommen, dass man halt was macht. Und auf der anderen Seite ist es ja ein eigenes Warnsystem, was ja durchaus positiv sein kann. Denn falls sich da was entwickelt, sind wir die Einzigen vielleicht, die ihren Körper noch gut genug kennen, um vielleicht auf ein Warnsignal horchen zu können. Aber genau da liegt dann...
Genau. Wir müssen eigentlich wie bei so einer Haushaltswaage, müssen wir ein neues Tara setzen.
Ja.
Also wir müssen jetzt mit dem Krebs ein neues Körpergefühl lernen. Ne?
Genau.
Und das ist halt, das ist krass, das kann sich auch manchmal verschieben, Therapielänge, ne? Manche nehmen dann lange Medikamente, dann verschiebt sich dieses Tara auch wieder. Aber was du meinst ist, man muss dann zur richtigen Zeit, wenn diese Beschwerden auch doller werden, also wenn das stärker wird, dann muss man auch die Reißleine ziehen und sagen so, ich möchte mal ein CT vorholen, ich möchte nochmal ein Sono haben, also Ultraschall.
Genau.
Das ist etwas, was Matthias Schäffler auch gesagt hat zu mir. Meistens aus seiner Erfahrung merken die Patienten das zuerst. Also bevor die Bilder das sagen, ist es das Gespür der Patienten, die einen Progress, also eine Wiederkehr der Krebserkrankung spüren, merken.
Ja.
Sei es Nachtschweiß, irgendwelche Fitnesslevel oder so, die runtergehen, irgendwelche starken Einschnitte, die passieren. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, über Sehstörungen und Schwindel, das ist dann klar.
Ja, oder wenn man dann mal so einen Knoten irgendwo am Hals spürt.
Richtig,
so, ne?
Ja.
Also ich hoffe, dass ich diesen Knoten, also ich habe das von anderen ja auch schon erfahren, die das spüren konnten und dann auch recht damit hatten. Aber ich hoffe, dass ich auch irgendwann in der Lage dazu sein werde, weil man kriegt ja irgendwo auf der einen Seite gesagt, man soll sich so ein bisschen runterfahren und nicht alles auf die Goldwaage legen. Und dann kommt aber genau der richtige Part, den du gerade angesprochen hast, dass wir diejenigen sind, die gerade sich in sich reinhorchen sollen, um vielleicht schon mal...
Kann ja kein anderer.
Ja, genau.
Ne?
So, also es ist eigentlich absurd, es ist so ein bisschen schizophren auch wieder. Irgendwo so auf der einen Seite sollst du dies machen und auf der anderen Seite sollst du das machen. Also so ein ambivalentes Dasein, was wir in jeglicher Hinsicht führen. Aber wie werden wir dem Herr? So, ne? Das ist ja letztendlich,
wir müssen es irgendwie rational erklären.
Genau.
Ne? Man muss es rational erklären können. Ich sag mal, was du jetzt benannt hast, eben mit dieser Beule am Hals.
Genau.
Da muss man definitiv hin.
Ja.
Das ist für mich so ein Ding, da gibt es gar keine Diskussion, weil das ist ja kein eingebildetes, ich sag mal, kein Schmerz oder keine irgendwie Symptomatik.
Das ist was Handfestes.
Das ist was Handfestes, das siehst du, ne?
Mhm.
Und da würde ich auf jeden Fall losgehen und auch nicht locker lassen.
Mhm.
Anders ist natürlich bei wieder Rückenschmerzen oder Armschmerzen oder irgendwie sowas. Das sieht man ja nicht, ne?
Ja.
Und das ist meistens auch leider nicht rational erklärbar. Das sagt dir denn jemand? Ja, das ist bestimmt muskulär. Aber zum Beispiel bei mir, bei der Massage oder so, wenn ich dann bei Doris bin und die sagt, nee, das fühlt sich an wie immer.
Mhm.
Also, ne, da ist nichts Neues.
Ja.
Dann, das beruhigt mich ungemein. Also da vielleicht, auch das hatten wir schon gesagt.
Ja, sie kennen dich. Sie kennt deine Psyche,
ja,
deine Situation, wo du gerade therapiebedingt steckst,
den
aber
Rücken,
auch den Körper.
Arme, alles, genau.
Genau, da hast du quasi so eine Zweitmeinung dann direkt schon vor Ort. So, ne?
Ja.
Das ist schon mal gut.
Das ist ganz gut und das haben wir auch schon gesagt, dass wir zum Beispiel zum rationalen Erklären nicht gerne ChatGPT nehmen,
ja,
sondern uns beide nehmen, also André und Nils dann,
mhm,
weil ChatGPT, das sagtest du ja mal ganz gut, spiegelt ja eigentlich nur das, was du reingibst.
Ja, du kochst eigentlich in deiner eigenen Suppe.
Ja.
Und wenn dann jemand anders mal gefragt wird, dann entdeckst du überhaupt, dass daneben noch ein anderer Topf steht.
Ja, wie du eben auch sagtest, ne? Dann fragst du mich und dann sagst du, ach ja, stimmt ja.
Ja.
Und das hat ChatGPT ja oft, dass du dann ChatGPT sagst, ja, aber die Wand ist doch weiß. Und dann sagt er, ja, Nils, hast du recht, die ist weiß. Und,
mhm,
aber du hast dich 3 Stunden lang über eine blaue Wand unterhalten und er erzählt dir, welcher Ton das wäre und mhm, wie du das wegkriegst und so. Und dann sagst du, ja, aber das geht doch gar nicht, die ist doch schon weiß. Und dann sagt er einfach nur, ja, super, jetzt hast du toll gemacht, hast du recht.
Genau.
Also da würde ich auch wenigstens nochmal, den kann man gut benutzen, da sagt, was kann es sein?
Ja.
Und dann kann ich mir rational erklären, ist es das oder ist es nicht? Aber wenn ich einen starken Punkt habe, wie zum Beispiel jetzt so vergrößerte Lymphknoten, dann würde ich definitiv ärztlichen Rat, also schleunigst,
ja, dazu suchen, holen, ne? Auf jeden Fall. Also kann man schon mal festhalten, ist schon mal sinnvoll, wirklich irgendwann einen Sparringspartner zu, mhm, haben, also mit jemand, der vielleicht gleichermaßen betroffen ist und zumindest Ähnliches schon mal durchlebt hat, aber alleine mal irgendwie andere Gedanken reinbringt.
Ja.
So, ne? Also wirklich Teufelsadvokat quasi. Ne?
Ja, und auch vielleicht auch so eng ist, dass man eben da Lymphknoten mal eben kurz fühlen kann, weil man selber, du weißt ja selber, wenn du da 10-mal drauf rangefühlt hast,
mhm,
dann ist wahrscheinlich jeder Lymphknoten vergrößert, weil du,
ja,
selber das Gefühl hast. Ne?
Wenn du jetzt aber zu dem Ergebnis kommst oder wir beide,
ja,
bei irgendeiner Beschwerde, das ist nicht normal, das hattest du oder das hatte ich noch in dieser Form seit Therapiebeginn nicht. Was machst du dann als nächstes?
Ja, ich habe es ja schon gemacht. Also ich habe ja schon alle Register gezogen.
Du hast
also
schon die Reißleine gezogen mit dem Staging vorziehen.
Staging,
ne?
Vorziehen, genau. Also MRT, CT vorziehen.
Mhm.
Das hatte ich sogar 2-mal, also in den 3 Jahren, weil ich so starke Kopfschmerzen hatte und dachte, das muss irgendwas sein, ne?
Ja.
Und es war beides mal nicht. Also, und was du natürlich, ja, ich meine, du lachst schon, das könnt ihr zu Hause nicht sehen, aber genau, was mir so ein bisschen dann auch bei meiner lieben Frau Hofknecht so ein bisschen, ich sag mal, Hypochonder-Vibes eingebracht hat,
mhm,
die dann auch sagt, na, schaffst du denn jetzt 4 Monate ohne, mhm, ohne CT-MRT? Wo ich selber, ja, mache ich. Also, ja, ne?
Das ist ganz gefährlich, die,
ja,
Situation. Also zweierlei. Auf der einen Seite, wenn dann jetzt doch was ist und dein Körper dir wieder irgendwie Signalzeichen gibt,
ja,
wir uns austauschen, auch Signalzeichen sehen, dann will man auf der einen Seite nicht überreagieren, so, also hält sich selber zurück und auf der anderen Seite dieses Vertrauen in den eigenen Körper, in diese Mechanismen, die man sich ausgedacht hat, denen dann aber auch zu vertrauen und trotzdem vielleicht dann, ja, auch nochmal ein drittes Mal zu eskalieren.
Da, genau, und ich bin bereit, ein drittes Mal zu eskalieren, also definitiv. Ich versuche das jetzt nur mit dieser Küchenwagen-Taktik.
Ja.
Also ich versuche tatsächlich mir einen Tarat zu essen, also den Schmerz kennst du,
mhm,
da war ich dann auch zum MRT und es war alles gut.
Ja.
So, es müsste jetzt also ein Schmerz kommen oder eine Symptomatik, die komplett anders ist wie vor dem letzten CT-MRT.
Mhm.
Also ich setze praktisch mir im Kopf einen Tara mit dem CT-MRT.
Ja, das ist gut. Ne? Das ist gut.
Also, dass ich dann weiß, okay, wenn jetzt, sag mal, wie bei dir das Knie, bei mir jetzt das Knie dazukommen würde und es hat vorher nie was gemacht.
Dann sagst du,
dann musst du
jetzt
ran.
Müssen wir gucken.
Ja, ja, genau.
Was mir, oder ich weiß, dass du es auch ähnlich handhabst, immer noch hilft, eine Einordnung zusätzlich bekommen. Wir haben vorher schon CK-Werte genannt, sind allgemein die Blutuntersuchungen.
Ja.
Ein regelmäßiges Blutbild mit konkreten Werten, die für euch passend sind und dafür sich ein eigenes Tracking aufzubauen. Also ich weiß, keine Ahnung, bei meinem CK-Wert oder LDH-Wert habe ich so Achterbahnfahrten schon mitbekommen, die nach oben ganz schön ausgerissen sind, aber auch mal nach unten gelaufen sind, nie in Normalbereiche gekommen sind. Aber ich weiß noch jetzt mittlerweile, so nach 2, 2,5 Jahren, was okay sind. Jetzt befinde ich mich gerade so kurz vor dem Punkt, wo ich sagen würde, oh, da wird's kritisch. Also bei mir ist das so dieser Tausenderwert bei CK. Also wenn er jetzt nochmal nur eine Richtung kennt nach oben, dann müssten wir beide nochmal sprechen. Ich muss dann die Onkologen und meinen Hausarzt nochmal ansprechen. Ja. Wenn sich das jetzt aber wieder nach unten orientieren sollte, dann ist das nur ein weiterer Wert an der oberen Grenze mal gewesen. Aber er hat jetzt nichts nach oben weiter gehoben. Also so von dieser Benchmark ist jetzt nicht verschoben worden.
Ja.
Also das ist auch vielleicht nochmal ein Tipp vielleicht, den man durchaus geben kann.
Ja, vielleicht noch ein extra Tipp dazu. Das kann ChatGPT sehr gut. Also ich habe tatsächlich ein Projekt angelegt, das heißt Blutwerte. Ja, wie du eben schon erzählt hast, wir beide müssen alle 4 Wochen zum Hausarzt.
Ja.
Versuchen uns zu benehmen. Also wenig Sport vorher. Nicht frühstücken vorher, dass diese Blutwerte immer gleich sind, vergleichbar sind.
Genau.
Dann fotografieren wir die ab und geben das ins Projekt rein. Und dann ist dieser Blutwert, ach, der war schon mal erhöht, kein Gefühl mehr, sondern das ist ganz klar, am 3.6. war der so, am 5.7. war der so und ging dann auch wieder weg.
Ja.
Oder er marschiert die ganze Zeit nur in eine Richtung, immer nach oben, 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 oben. LDH zum Beispiel oder sowas, dann weiß man, oh, wir müssen auf Grundlage des Blutbildes auch noch gucken. Auf der anderen Seite kann das natürlich, wie jetzt mein letztes, alles in der Mitte, also nicht ein Ausreißer gehabt. Und du hattest ja auch nur einen CK-Wert.
Genau.
Das beruhigt auch wieder.
Ja,
weil man dann denkt, ja, so schlimm kann dann ja irgendwas nicht ausgerissen sein, wenn das alles so noch von dem Blutwert top ist. Obwohl,
es gibt immer Ausnahmen.
Wir beide hatten auch Top-Blutwerte, wie wir diagnostiziert wurden. Ne?
Ja.
Aber das ist auch so ein Tara wieder. Also auch wieder ein Eckpfeiler, den ich mir irgendwie geben kann, dass ich sage, Blutwerte sind top. Symptome sind genau wie vor dem CT-MRT, haben sich auch nicht verändert. Also das ist so meine Taktik, also null Punkte setzen, weil das Körpergefühl wie vor dem Krebs erlange ich nie wieder.
Nee, genau. Und das ist die Gefahr, die man irgendwie hat, dass man sich da gänzlich drauf verlässt. Und auf der anderen Seite darf man sich aber auch nicht zu sehr auf diese Werte verlassen. Also wenn wir jetzt mal bei diesem Blutwert bleiben, wurde ich jetzt auch schon ganz oft mal fehlgeleitet. Ich weiß, dass wir damals auch mal eine Folge mit Torben hatten, der das mal eingeordnet hat mit dem CK-Wert, was mir dann auch geholfen hat. Aber diese eigenen Grenzwerte sich zu ermitteln, zu wissen, was ist denn jetzt normal, auch wenn das mal schwankt wie so eine Sinuskurve.
Ja.
So, da, das ist schon sehr hilfreich, tatsächlich.
Ja, ich komme immer wieder drauf und deswegen empfehle ich das auch einfach nicht zu tun. Diese Pleurothese macht mir diese Nullpunktsetzung natürlich extrem schwer. Ne? Also das ist etwas, was immer da ist, auch immer noch arbeitet.
Ja.
Also, ja, das ist irgendwie wie so ein Fremdkörper und das ist überhaupt nicht gut. Aber trotz alledem versuche ich es über diese Methode dann halt auch da wirklich so ein auch im Kopf dann halt einen Pfeiler zu setzen. Ne?
Ein weiterer Punkt, den ich noch habe, ist so dieser Faktor Zeit oder vielmehr sich einen Zeitraum zu setzen. Das ist, wenn ich jetzt irgendwie Beschwerden habe, bleiben wir beim Knie oder bei anderen irgendwie Sachen, die plötzlich auftauchen, vorher nicht so in dieser Form da gewesen sind. Vielleicht einhergehen mit Blutwerten, die nicht ganz gut sind oder sich auch in die falsche Richtung bewegen. Sich vorher mal einen Zeitraum zu setzen. Bei mir sind das circa 2 Wochen und dann vielleicht auch sogar ein Tagebuch zu schreiben. Also das mache ich nicht in dieser Form. Manchmal nutze ich irgendwie die Notiz-App auf meinem Handy, um das so ein bisschen zu tracken. Aber wenn ich dann irgendwann über diese 2 Wochen hinausgehe, man wundert sich manchmal, wie lange man mit Beschwerden lebt, die man eigentlich für unerträglich hält, aber gerade im Rahmen dieser Erkrankung dann doch hinnimmt. Mhm. Und dann guckt man da drauf und denkt sich, das habe ich ja erst seit 2 Wochen. So. Und dann guckt man da drauf, oder sind mittlerweile schon 4.
Ja.
So. Und da wird man dann selber, man überrascht sich selber. Von daher ist es gut, sich zu tracken und dann selber zu Grenzen zu setzen. Jetzt muss ich aber mal hin, weil jetzt haben wir schon 3-4 Wochen lang. Und
oder es kommt der umgekehrte Fall heraus. Du notierst dir das, dass du schon wieder Kopfschmerzen hast, so wie in meinem Fall.
Mhm.
Und dann gucke ich nach und dann ist das aber schon 3 Wochen her.
Ja.
Ne? Und ich dachte, jetzt habe ich schon wieder die nächste Woche Kopfschmerzen, aber nein. Da gab es auch mal eine gute Zeit zwischen. Ne? Das ist auch so ein, also es gibt beide Richtungen, aber bei mir ist es auch so, also 1-2 Wochen maximal.
Ja, ist ja auch schwer, diese Unsicherheit auszuhalten. Es nützt wahrscheinlich nichts, eine gewisse Unsicherheit muss man aushalten. Das ist natürlich leichter gesagt als getan.
Klar,
aber
es kommt wahrscheinlich auf die Schwere auch an. Ne?
Ja,
also richtig. Wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du Schwindel hättest oder so, dann würden wir beide sofort sagen, ab ins Krankenhaus.
Und man kann auf Knopfdruck keine, gerade bei dieser Erkrankung, keine Sicherheit erstellen. Selbst ein Staging kann ja manchmal keine komplette Sicherheit geben. So, das ist einfach so. Und
komplett, aber mir, also wenn ich MRT-CT hatte, ist das für mich Freifahrtschein.
Ja, also, ich habe jetzt so Graubereiche gehabt, wo sich tendenziell was bewegt und wo man dann ja halt jetzt lernen musste oder ich lernen musste, auch mit diesem Graubereich, dass potenziell was wachsen könnte, aber eine grundsätzliche Stabilität noch da ist. Ja, das ist dann halt nicht mehr schwarz-weiß. So. Und da ist auch eine gewisse Unsicherheit drin, dass erlangt man tatsächlich so eine gewisse Coolness, will ich das nicht nennen, aber man härtet so ein bisschen ab irgendwie und hält so die Unsicherheit aus. Aber trotzdem kann man vielleicht sagen, man muss sich irgendwo mit einer gewissen Unsicherheit abfinden müssen. So. Mhm. Das ist so. Und trotzdem kann man sich vielleicht anhand dieser Tipps, dieser Werte
und der Notizen,
irgendwo ein Gerüst schaffen, um sich selber so ein bisschen vom Kopf her zu beruhigen.
Weil das habe ich nämlich gerade überlegt, das ist bei mir nämlich auch immer, das kommt sehr gut an, wenn du diese Notizen vorlegst für die Ärzte.
Mhm.
Also die haben auch einen viel besseren Einblick. Also die mögen das, wenn du nicht sagst, ja, ich hatte mal vor 3 Wochen, sondern du sagst genau hier, 21.07. starke Kopfschmerzen, weiß ich, von 1 bis 10, das war eine 7, da hatte ich eine 8, ne?
Mhm.
Also das hilft auch schon.
Ja.
Ja, besser als so vage Sachen. Also das könnte man vielleicht auch machen. Viel besser so ein bisschen Tagebuch führen, also Schmerz- oder Symptomtagebuch.
Ja.
Irgendwie sowas.
Finde ich gut.
Ne?
Ja. Finde ich gut. Ja, vielleicht ist die Aufgabe nicht dann irgendwie, dass man alles immer richtig machen kann. Aber man darf sich halt selber nicht irgendwie in so einer Spirale verlieren. Und von daher würden wir, glaube ich, euch gar kein Fazit sagen können. Nee. Weil ihr habt euch vielleicht auch rausgehört, dass wir selber immer auf der Suche sind, aber uns gegenseitig haben, viele Hilfsmittel so ein bisschen heranholen, sei es die Notizen, sei es die Blutwerte, sei es die Geschichte, letztendlich die Historie der Blutwerte.
Eigentlich machen wir das zur Absicherung unseres Körpergefühls. Ne?
Genau.
Also tatsächlich würde ich das so, hört auf euer Gefühl, das müsst ihr definitiv, aber versucht das noch abzusichern, das Gefühl.
Genau.
Also das untermauert beim Arztgespräch alles, warum ihr das wollt, weil wenn, ich sag mal, das kann sich ja jeder denken, wenn ich jetzt sage, ja, ich will ein Gehirn-MRT vorziehen, weil ich habe manchmal Kopfschmerzen.
Ja.
Also da fragen die auch genauer nach, wie was. Aber wenn du dann sagst, ja, hier und da Stärke 7, da mal Stärke 8, da dann 3 Tage hintereinander Stärke 3 oder 4, punktuell an der Stelle genau, kannst du ja sogar einen Kopf aufmalen, wo. Also ja, mir hat das schon sehr viel Glaubwürdigkeit gebracht. Ne?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich habe das auch mit meiner Smartwatch, da geht's mal, ohne Werbung zu machen, dass auch da die Daten schon mal vorgetragen wurden. Also weil ich hatte ja sehr niedrigen Puls letztendlich. Mhm. Und die Uhren sind mittlerweile so gut, dass man zumindest jetzt zur ersten Einschätzung, ohne gleich ein Langzeit-EKG machen zu müssen, da was vorlegen kann. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, die können ja manchmal noch viel mehr, aber ja, auch wieder ein kleiner Punkt im ganzen
Konzept. Ich will auch keine Werbung, meine war auch nicht so teuer, aber meine kann tatsächlich Sauerstoff im Blut messen.
Ja.
Und normalerweise vorher hat meine Hausärztin immer mir dieses Fingermessgerät aufgesteckt.
Mhm.
Aber jetzt zeige ich hier immer praktisch meine Woche und dann ist sie auch immer sehr, sehr zufrieden, wenn ja eine ganze Woche immer über 97 ist.
Ja.
Dann ist sie auch happy, ne?
Genau. Also das haben wir eigentlich den Appell an euch, dass ihr so ein bisschen Herr eurer Krankheit werdet oder Herrin, wie auch immer. Macht euch Eckpfeiler, sammelt Daten, gewinnt so ein bisschen dadurch ein Gefühl für die Krankheit, für Grenzen, für Werte, aber auch setzt euch Zeiträume und macht euch vorher Gedanken, wann ihr tätig werden wollt, weil sich dann treu zu bleiben, wenn man merkt, oh, das geht jetzt aber doch schon länger oder jetzt sind wir wirklich in eine Richtung unterwegs, die
auch vorher
nicht erreicht wurde.
Ja.
Das sind auch Eckpfeiler und die können euch wirklich helfen.
Ja. Und das hat unsere Erfahrung von unseren Zuhörern schon oft gezeigt, dass man auch diese Grenzen dann ziehen muss und dann praktisch auch aktiv werden muss, um sich Hilfe zu holen oder nochmal Untersuchungen vorzuholen und nicht 4 Wochen zu warten. 4 Wochen können bei einem Progress auch entscheiden werden. Also
ja, absolut. Genau. Von daher sucht für euch die richtigen Wege, die Daten irgendwie zu tracken. Es gibt ja die unterschiedlichsten, wir haben ein paar genannt. Und dann könnt ihr vielleicht genau zwischen diesem Beobachten und Vertrauen, was eine riesen Herausforderung für jeden Einzelnen ist, irgendwie doch versuchen, ein bisschen Klarheit zu finden für euch oder zumindest euch Grenzen setzen, ab wann ihr selber für euch handeln wollt.
Sehr gut.
Alles klar.
Danke euch.
Jo, bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.